Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die überraschende Verliererin. Die UBS fährt einen massiven Verlust ein, mit Folgen an der Börse und Folgen für die Angestellten. Die selbsternannte Siegerin. In der Ukraine lässt sich Julia Timoschenko feiern, während noch Stimmen der Parlamentswahlen ausgezählt werden. Die große Steuershow. Im Nationalrat beziehen die Politiker Position, mit Blick auf die Wahlen. Wir diskutieren über Grundsätzliches wie Steuergerechtigkeit und Steuergeschenke im Tagesgespräch um 13 Uhr mit dem Solothurner Finanzdirektor Christian Wanner. Am Mikrofon Ivana Privakovic und mit den Nachrichten Daniel Hofer.
Die Turbulenzen rund um den US-amerikanischen Hypothekarmarkt setzen der Grossbank UBS stark zu. Die UBS machte Abschreibungen von 4 Milliarden Franken. Unter dem Strich gibt das für die grösste Schweizer Bank im dritten Quartal einen Verlust von bis zu 800 Millionen Franken. Also keine guten Nachrichten, die der neue UBS-Chef Marcel Rohner heute verkündete. Charles Lieber.
3 Monate nach seiner überraschenden Ernennung zum Chef der UBS steht Marcel Rohner die eigentliche Bewährungsprobe bevor. Die US-Hypothekenkrise hat der UBS im letzten Quartal große Verluste beschert. Das wollte Marcel Rohner an der kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz nicht beschönigen.
Wir wollen größtmögliche Klarheit schaffen und Transparenz, wo wir uns befinden, einen rigorosen Ansatz wählen, wie wir die Krise bewältigen. Und gleichzeitig auch verschiedene Maßnahmen, die ich im Rahmen meiner Ernennung angesprochen habe, beschleunigen, um die Investmentbank so zu positionieren, dass wir nachhaltigen Erfolg haben werden.
Der beschleunigte, rigorose Ansatz besteht darin, dass die UBS-Spitze personell umgebaut wird. Die UBS hat sich über das Investmentbanking im US-Hypothekenmarkt stark engagiert. Dieser Bereich übernimmt der UBS-Chef nun vorübergehend selber. Der ehemalige Chef des Investmentbanking muss abtreten, zusammen mit Finanzchef Clive Standish, der frühzeitig in den Ruhestand tritt.
Der Nationalrat hat die außerordentliche Debatte zu Steuerfragen in Angriff genommen. Die SVP will Steuern in der Höhe von mehreren Milliarden Franken abbauen. Die Linke verteidigt die Steuern als Einnahmen, die der Staat benötige. Und gemäß SP verlieren bei Steuersenkungen die Kleinen, die Reichen würden bevorzugt. Die FDP kritisierte die Forderung der SVP, die Mehrwertsteuer um 1 Prozentpunkt zu senken, als wirklichkeitsfremd. Die CVP wiederum findet, die Mehrwertsteuer müsse in Zukunft erhöht werden, damit der Bund die Invalidenversicherung sanieren könne. Die Grünen schließlich bezeichneten die Steuersenkung als Gift für die Schweiz. Steuertarife müssten zudem progressiv sein. Der Ständerat führt die Steuerdiskussion am Nachmittag. Die Kantonspolizei Thurgau teilt mit, ein Sirenenalarm wurde heute um 12.12 Uhr in Schönholzerswilen ausgelöst. Es handelt sich dabei um einen Fehlalarm. Für die Bevölkerung besteht keinerlei Gefahr. Telefonieren Sie nur in dringenden Fällen. Die Kantonspolizei Thurgau dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis. In der Ukraine ist nach der Parlamentswahl vom Wochenende die Auszählung in vollem Gang. Nach ersten Hochrechnungen und Befragungen der Wählenden vor den Wahllokalen liegt der pro-westliche Oppositionsblock von Julia Timoschenko vor der pro-russischen Partei von Regierungschef Janukowitsch. Ausgezählt sind bisher aber erst rund 50% der Stimmen. Die Resultate aus dem eher pro-russisch eingestellten Ostteil der Ukraine liegen noch nicht vor. Das burmesische Militär hat in Rangoon die Absperrungen um den wichtigsten Tempel abgebaut. Dies nachdem die staatlichen Medien die Proteste am Wochenende für beendet erklärt hatten. Gemäß Augenzeugen werden die 4 Eingänge der Schwedagon-Pagode aber weiterhin bewacht und auch an vielen Straßenkreuzungen der 5-Millionen-Stadt stehen Sicherheitskräfte. Inzwischen hat die burmesische Regierung angedeutet, dass der Gesandte der UNO, Ibrahim Gambari, möglicherweise morgen Dienstag den Regierungschef General Than Shwe treffen könne. Zwischen Indien und Pakistan ist erstmals seit Jahrzehnten wieder ein Lastwagen gefahren. Er kam aus Indien und hatte Tomaten geladen, die er zum Grenzübergang Attari brachte. Dort wurden die Waren umgeladen. Später sollen die Lastwagen auch weiter ins Land hineinfahren dürfen. Die beiden Atommächte Indien und Pakistan einigten sich in ihren Friedensverhandlungen unter anderem darauf, den grenzüberschreitenden Lastwagenverkehr wieder aufzunehmen. Israel hat erste palästinensische Gefangene freigelassen. Das berichtet ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP. Die israelischen Behörden hatten angekündigt, 81 palästinensische Häftlinge freizulassen, mehrheitlich Mitglieder der Fatah. Dies soll eine Geste gegenüber Palästinenser Präsident Abbas sein. Insgesamt schätzen Fachleute die Zahl der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen auf 11.000 bis 14.000. Im Roten Meer ist auf einer zu Jemen gehörenden Insel ein Vulkan ausgebrochen. Dabei wurden mindestens 4 Soldaten getötet, weitere werden vermisst. Alle gehören zu einer Gruppe von 50 jemenitischen Soldaten, die auf der Insel stationiert waren. Die verbleibenden Soldaten des Stützpunkts wurden evakuiert. Das 3 Kilometer lange Eiland liegt rund 120 Kilometer vor der Küste im Roten Meer. In Deutschland hat die Gewerkschaft der Lokführer angekündigt, dass ihre Mitglieder am Freitag streiken werden. Mit den Streiks will die Gewerkschaft einen eigenständigen Gesamtarbeitsvertrag für Lokführer durchsetzen. Der Streit der Gewerkschaften mit der Deutschen Bahn schwelt seit März. Im Juli hat es bereits Warnstreiks gegeben. In der Schweiz gibt es immer mehr Mietstreitigkeiten, was vor allem die Schlichtungsstellen zu spüren bekommen. Im ersten Halbjahr 2007 zählten sie insgesamt über 23.000 Streitfälle. Das sind über 1.000 mehr als im vorangegangenen Halbjahr. Bei knapp der Hälfte der Streitfälle gab es eine Einigung. Der Schweizer Dokumentarfilm «Heimatklänge» vom Juchzen und anderen Gesängen ist am Internationalen Filmfestival in Athen ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Dokumentarfilm bekam bereits bei seiner Uraufführung in Berlin im Februar 2 Preise, sowie einen weiteren am Filmfestival von Nyon.
12.37 Uhr, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Steuern senken, verlangen die einen. Reiche stärker besteuern, rufen die anderen. Mehrwertsteuer rauf, Mehrwertsteuer runter. Wir bilden die Forderungen der Nationalrätinnen und Nationalräte ab. Ein Hörbild der großen Steuershow vor den Wahlen. Dazu diskutiert Emmy Lehmann über Steuern und Steuergerechtigkeit mit dem Solothurner Finanzdirektor Christian Wanner im Tagesgespräch um 13 Uhr. Die weiteren Themen: die große Bank mit dem großen Verlust. Wie ernst es um die UBS und die anderen Schweizer Banken bestellt ist. Die Ukraine nach den Parlamentswahlen. Ein Weg führt nach Europa, einer nach Russland. Und die Schweiz vor den Wahlen, die Schweiz an der Kreuzung. Welche Wege führen in eine helle Zukunft? Die Montagsreportage zum Thema Energiepolitik. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.939 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 66,29 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,82. Die Wetterprognosen bis heute Montagabend. Im Mittelland löst sich der Nebel heute Nachmittag wieder auf. Dann ist es überall recht sonnig, abgesehen von ein paar wenigen Wolken. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen Höchstwerte um 21 Grad. Am Dienstag liegt am Vormittag im Mittelland zum Teil wieder Nebel, sonst scheint mehrheitlich die Sonne. Nur ganz im Norden ziehen ein paar Wolkenfelder mehr vorbei. Die Temperaturen erreichen 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen dem Rastplatz Lenzburg und der Ausfahrt Lenzburg Stau wegen einer mobilen Baustelle. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Hergiswil und Luzern-Horb Verkehrsbehinderung nach einem Unfall. Und in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Raststätte Kemptal und Winterthur-Tös stockender Verkehr wegen einer Tagesbaustelle.
Die weltweite Kredit- und Börsenkrise hat also ein tiefes Loch in die Kasse des größten Schweizer Bankkonzerns gerissen. 4 Milliarden Franken muss die UBS auf ihren Wertschriften abschreiben. Für das dritte Quartal dieses Jahres wird mit einem Verlust von 600 bis 800 Millionen Franken gerechnet. Das sind alles andere als kleine Beträge. Manuel Rentsch von der DRS Wirtschaftsredaktion. Wie ernst ist denn die Lage für die UBS?
Ja, ich würde in erster Linie von einem Imageverlust sprechen. Die Grossbank galt bisher als Fels in der Brandung, als zuverlässig und konservativ, und jetzt macht ausgerechnet sie die grössten Verluste. Keine andere Bank hat bisher so grosse Verluste vermeldet wie die UBS. Beunruhigend ist vor allem, dass das Kontrollsystem versagt hat. Man muss also den Mechanismus der Bank, insbesondere in den USA, hinterfragen. Andererseits ist es so, dass die UBS den Abschreiber von 4 Milliarden Franken ohne Probleme wegstecken kann. Die anderen Geschäftsbereiche, wie die Vermögensverwaltung, laufen sehr gut.
Sie haben gesagt, das Kontrollsystem hat versagt. War es denn das jetzt oder ist noch mit weiteren Hiobsbotschaften von der größten Schweizer Bank zu rechnen?
Man kann nie ausschließen, dass noch mehr faule Kredite zum Vorschein kommen. Aber ich denke schon, dass die UBS reinen Tisch machen wollte und die möglichen Verluste in den Geschäftsbüchern nun ausgewiesen hat.
Zwei Top-Manager müssen gehen. Waren Sie allein verantwortlich für die Fehlspekulationen?
Wohl kaum. Letztlich ist auch der ehemalige Konzernchef Peter Wuffli mitverantwortlich. Er hat die Bank bis Anfang Juli geführt. Die Verluste sind nun für Wufflis Nachfolger Marcel Rohner auch eine Gelegenheit, das Management auszuwechseln und seine eigenen Leute in die Positionen zu bringen. Der radikale Abschreiber hat also auch einen strategischen Hintergrund. Marcel Rohner räumt auf, damit er als neuer Chef eine gute Basis hat.
Schauen wir die andere große Grossbank an, Credit Suisse. Sie ist nach eigenen Angaben viel weniger von der Kreditkrise betroffen. Ist dieser Aussage zu trauen?
Ich bin vorsichtig. Sicher macht die Credit Suisse weniger Verluste. Die Bank hat sich früher aus dem umstrittenen amerikanischen Hypothekengeschäft zurückgezogen. Es gibt aber auch eine Bankenstudie, die zeigt, dass wohl auch die Credit Suisse deutlich mehr als 1 Milliarde Franken abschreiben muss. Skeptisch sind offenbar auch die Anleger. Die CS-Aktie rutschte heute Vormittag ähnlich wie die UBS leicht ins Minus.
Und die anderen Schweizer Banken, was könnte da noch zum Vorschein kommen?
Hier kann man Entwarnung geben. Die Kontrollbehörden, die Eidgenössische Bankenkommission, hat eine Umfrage bei den übrigen, bei den kleineren Schweizer Banken gemacht. Laut Bankenkommission sind die übrigen Schweizer Banken nicht oder nur wenig von der amerikanischen Hypothekenkrise betroffen.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Spannung in der Ukraine. Im Land der Orangen Revolution werden die Stimmen zur Parlamentswahl noch ausgezählt. Die Frage an unseren Korrespondenten Max Schmid: Wie sieht es im Moment aus?
Im Moment hat man eigentlich immer noch die Exit-Polls, die Wählerbefragungen der letzten Nacht als der sicherste Indikator, weil die Resultate, die jetzt eintreffen, die basieren auf den Auszählungen im Westen zunächst und dann im Zentrum. Und es kommen in der Nacht dann die Resultate aus dem Osten dazu. Und das heißt, man muss damit rechnen, dass sich das wieder angleicht, dem Bild, das wir schon hatten. Das bedeutet recht Gewinne für die Partei des Premierministers, die Partei von Janukowitsch. Sie bleibt damit stärkste Partei, 3% dazu. Aber viel größere Gewinne für die Opposition, nämlich für die Orange Partei von Julia Timoschenko, die jetzt zusammen mit der Partei von Präsident Juschenko, die ungefähr gleich blieb, im Parlament vielleicht eine kleine, winzige Mehrheit von 1 bis 2 Stimmen erreichen könnte.
Wenn sich die Parteien, die die Orangene Revolution herbeigeführt haben, tatsächlich durchsetzen würden, was würde dann das heißen? Ich meine, nach der Revolution hat es ja nicht geklappt mit den beiden. Was kann jetzt anders sein?
Also heute Nacht haben sich Julia Timoschenko und der populärste Exponent der Partei von Präsident Juschenko, der heißt Lutsenko, vor den Fernsehkameras geküsst und haben das nachher nochmals wiederholt. Es soll ein Zeichen sein, dass man sich versöhnt hat, dass man ganz klar jetzt zusammen eine Regierung bilden will und dass man sich im Wesentlichen schon einig ist. Da gibt es Skepsis, aber im Moment muss man davon ausgehen, dass sie das versuchen werden.
Im Großen und Ganzen kann man aber ganz sicherlich davon ausgehen, dass es 2 mehr oder weniger ausgeglichene Blöcke gibt. Wie Sie gesagt haben, einer pro-russisch, der andere pro-westlich, zu dem auch Julia Timoschenko gehört. Für Timoschenko ist dies auf jeden Fall ein großer Erfolg. Das lässt sich, glaube ich, jetzt schon sagen.
Das kann man sagen. Sie hat zwar einen recht populistischen Wahlkampf geführt, sie hat dem Volk nach dem Mahl gesprochen, aber es ist ihr gelungen, vor allem die ärmeren ländlichen Schichten anzusprechen, denen die Verknüpfung von Janukowitschs Partei der Regionen mit den reichsten Leuten des Landes ein Dorn im Auge ist. Gleichzeitig ist es interessant, dass dies ein Erfolg ist für jemanden, der Aufbruch, Reformen, den Weg nach Europa beschwört, während Janukowitsch jene anspricht, die Angst haben vor Veränderungen, vor zu viel Demokratie, die sie als Chaos empfinden und eben auch Angst vor dem Westen.
Was sagt denn das aus über den Zustand der Demokratie in der Ukraine? Also ganz grundsätzlich scheint sie zu funktionieren, ziemlich gut.
Ja, das kann man sagen, auch wenn vielen diese Wahlen zuwider waren, weil man schon wieder wählen musste und man dieses politische Chaos der letzten Monate sehr ungern gesehen hat, sind die Leute zu den Wahlen gegangen. Sie hatten eine echte Auswahl. Die Medien haben frei berichtet, polemisiert, sie haben Wahlkampf betrieben, wie bei uns auch, mit viel Demagogie. Aber das gehört ja zu einer Demokratie. Ich habe heute in der Zeitung einen Kommentar von Boris Nemtsov gelesen. Das ist ein russischer Politiker, ein Liberaler, der auch Präsident Juschenko in der Ukraine ab und zu berät. Und er vergleicht die Ukraine mit einem Lastwagen, der über eine Landstraße rast. Da hat es gleich drei Chauffeure, die das Lenkrad bedienen wollen. Der Wagen gerät öfters in Schwanken. Die 48 Millionen Passagiere trampeln und klopfen an die Scheiben hinten. Und wenn sie auch miteinander zanken mögen, der Weg ist klar. Der Wagen fährt nach Westen.
Parlamentswahlen in der Ukraine, das waren Informationen von Max Schmid. Morgens nach 9 Uhr ging sie im Nationalrat los, die Sondersession zur Steuerpolitik. Einen ganzen Strauß von Vorstößen hatten die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder eingereicht, was Markus Wäffler von der Eidgenössisch-Demokratischen Union zu folgender Analyse bewog.
Die Anzahl an Vorstößen zum Thema Steuern zeigt, dass es hier um etwas Wichtiges, nämlich um des Schweizers wertvollsten Körperteil geht, um das Portemonnaie.
Und wenn es kurz vor den Wahlen um ein Thema wie die Steuerpolitik geht, ist die Rednerliste erfahrungsgemäß lang. Denn fast jede und jeder möchte noch eine Grußbotschaft an die geneigte Wählerschaft schicken. Gabi Söllerschi hat die Debatte für uns verfolgt.
Dem Bürger soll wieder mehr im Portemonnaie bleiben. Mit diesem Versprechen versucht vor allem die SVP das Wahlvolk zu überzeugen. Denn die Situation habe sich in den letzten Jahren gar düster entwickelt, findet SVP-Finanzpolitiker Bruno Zuppiger.
Überdurchschnittliches Ausgabenwachstum, riesige Schuldenberge, immer höhere Steuern, Abgaben und Gebühren für Unternehmungen und Steuerzahler. Dies ist das wahre Ergebnis der Finanz- und Fiskalpolitik der letzten 15 Jahre.
Tatsächlich ist die Fiskalquote nach oben geklettert, auf rund 30% im letzten Jahr. Doch liegt sie damit immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der OECD-Länder und vor allem, sie scheint sich zu stabilisieren. Gleichwohl marschiert die FDP in dieselbe Richtung wie die SVP, wenn auch in kleineren Schritten. Beide Parteien verlangen, die Gewinnsteuer für Unternehmen seien abermals zu senken. Und der Freisinn kann sich einem weiteren Anliegen der SVP anschließen, nämlich jenem, die Mehrwertsteuer sei zu reduzieren. Um 1% fordert die SVP, das sei möglicherweise zu viel, sagt FDP-Präsident Fulvio Pelli. Und kommt dann aufs freisinnige Steuersteckenpferd zu sprechen. Die Vereinfachung des Steuersystems mittels der von der FDP ausgeheckten Easy Swiss Tax. Und er bekam Rückendeckung vom Winterthurer freisinnigen Markus Hutter.
Wir haben jetzt heute die Chance, mit der Easy Swiss Tax eine radikale Vereinfachung und Entlastung der Steuerpflichtigen zu erreichen. Herr Bundesrat, auf einem solchen Bierdeckel soll mit der Easy Swiss Tax künftig eine Steuererklärung eben darauf Platz haben.
Den Bürgern das lästige Ausfüllen der Steuererklärung zu erleichtern, dagegen hat auch die Linke nichts. Kompliziert sei das System, vor allem wegen der undurchsichtigen Abzüge, sagt etwa der Grüne Louis Schelbert und spornte zu beherztem Handeln an.
Das Gestrüpp von Abzugsmöglichkeiten wurde nicht von uns geschaffen und lässt sich ausholzen. Da helfen wir im Sinne von mehr Steuergerechtigkeit gerne mit.
Auch die Sozialdemokraten liebäugeln mit einer einfacheren Steuererklärung. Man sei durchaus bereit, mit der FDP ins Gespräch zu kommen, erklärte SP-Finanzpolitiker Urs Hoffmann.
Wie beim Jassen werden wir uns jedoch hüten, mit Partnern an einen Tisch zu sitzen, die mit gezinkten Karten spielen. Faire Verhandlungen setzen voraus, dass man nicht den weit herum vorhandenen Wunsch nach Vereinfachung ins Wahlschaufenster stellt und seiner Klientel hintenherum einen ganzen Strauß von Abzugsmöglichkeiten offeriert, die dem Vereinfachungspostulat diametral zuwiderlaufen.
Hoffmann kritisierte scharf, dass Freisinnige für einen neuen Abzug fürs Bausparen eintreten, für einen Abzug, um später Pflegekosten zu bezahlen, um energiefreundliche Haussanierungen durchzuführen und anderes mehr. Allerdings stehe die FDP damit nicht alleine, merkte FDP-Präsident Fulvio Pelli süffisant an und spielte dabei auf SP-Nationalrat Mario Fehr an, der Druck macht für einen neuen Abzug für Bildungskosten.
Funktioniert etwas nicht in Ihrer Fraktion? Sie reden über uns, weil Sie über sich selber nicht reden können.
Der Schlagabtausch zeigt vor allem eines. Mehrheiten haben sich noch keine gebildet. Das freisinnige Projekt der Vereinfachung des Steuersystems und des einheitlichen Steuersatzes hat noch einen weiten Weg vor sich.
Gabi Söllerschi aus dem Nationalrat. Die Steuerpolitik ist auch Thema im Tagesgespräch um 1 auf DRS 1.
Wahlen 2007.
Die Schweiz entscheidet am 21. Oktober, in welche Richtung es weitergeht, zum Beispiel mit der Energieversorgung. Erste Weichen hat das Parlament diesen Frühling gestellt und sich für eine bessere Energieeffizienz und für die Förderung erneuerbarer Energien ausgesprochen. In der nächsten Legislaturperiode werden die Räte allerdings nicht um wichtige Entscheidungen herumkommen. Stichwort Atomstrom. Das erste Atomkraftwerk Betznau wird in etwa 10 Jahren aus Altersgründen abgeschaltet. Die Schweiz steht plötzlich erneut vor der Frage, die bereits einmal in den 1970er und 80er Jahren für heftige politische Auseinandersetzungen gesorgt hat, nämlich ob sie weiter auf Atomstrom setzen soll oder nicht. Welche Wege stehen denn der Schweiz zur Energie und insbesondere zur Stromversorgung überhaupt offen? Das fragte ich Rolf Wüstenhagen. Er ist Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen und Spezialist für Energiemanagement.
Ich denke, es gibt die verschiedenen Varianten, die der Bundesrat auch dargelegt hat. Man kann zum einen die bestehenden Kraftwerke durch neue, ähnliche Kraftwerke ersetzen. Man kann aber eben auch in Richtung von erneuerbaren Energien oder Energieeffizienz gehen. Ich denke, man muss sich vor Augen halten, dass insgesamt weltweit die Energieversorgung heute zu 92% aus nicht erneuerbaren Ressourcen wie Kohle, Erdöl, Gas und Uran gedeckt wird, die wir mittelfristig, ob wir nun wollen oder nicht, ersetzen müssen durch erneuerbare Energien. Und da es eine Zeit braucht, bis eine neue Technologie am Markt eingeführt ist, geben sich zwei wesentliche Schlussfolgerungen. Zum einen müssen wir geeignete Rahmenbedingungen schaffen für die stärkere Marktdurchdringung erneuerbarer Energien im Sinne einer Anschubfinanzierung. Andererseits müssen wir sorgsamer als bisher mit Energie umgehen. Je höher also die Energieeffizienz, desto schneller können wir auch den Anteil erneuerbarer Energien steigern.
Gewisse Wege sind bereits eingeschlagen worden in der letzten Zeit. Wissen wir denn in 4 Jahren mehr aufgrund dieser bereits eingeschlagenen Wege?
Ich denke auf jeden Fall, dass wir in 4 Jahren schon einen klareren Blick haben werden, wenn Sie den Vergleich mit Deutschland ziehen. In Deutschland hat man innerhalb der letzten 10 Jahre Wind-, Sonnen- und Biomassekraftwerke mit einer Leistung von über 20.000 Megawatt installiert. Dort wird also heute mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt als beispielsweise in der Schweiz aus der Kernenergie. Dafür, wie gesagt, hat es 10 Jahre gebraucht. Ich denke, nach 4 Jahren werden wir einen ersten sinnvollen Zwischenschritt sehen. Wie weit wir mit den erneuerbaren Energien dann gekommen sein werden, hängt eng mit der Nachfrage zusammen, ist also auch eine Frage des Preises.
Rolf Wüstenhagen, Experte für Energiemanagement in der Rendezvous Walserie, die Schweiz an der Kreuzung. Im Rahmen dieser Walserie war Marcel Jecke in Leukern, einem Ort mit 2000 Einwohnern, im aargauischen Zurzibiert, an der Kreuzung Hauptstraße, Grottenweg und Kommende Weg. Das ist dort, wo es noch ein funktionierendes dörfliches Zentrum gibt, wo die Dampffahne des Kernkraftwerks Leibstadt unübersehbar ist und das Leben auf dem Lande pulsiert, dank Atomstrom.
Als ich hier hingezogen bin, keine Ahnung, in was für einem Gebiet, dass ich wohnen und habe mich dann gewundert, wieso ist so ein Bunker in Bötstein, warum riecht es immer gegen Leibstadt, bis mir dann die Leute gesagt haben, ja, weisst du nicht, dass du mitten in den Atomkraftwerken wohnst. habe mich langsam daran gewöhnt.
Ich folge der Frau in ihren Blumenladen. Der Laden liegt, von Betznau und Böttstein herkommend, auf der linken Seite der Hauptstraße, die einen weiter nach Leibstadt bringt. Unmittelbar vor dem Blumengeschäft zweigt links der Grottenweg ab. Er führt in Richtung Lourdes-Grotte, einem weit unbekannten religiösen Ausflugsziel. Aber von den Pilgern und Heiratswilligen, die es dorthin zieht, kann ihr Blumenladen gewiss nicht leben. Er tut es nicht zuletzt dank den Atomkraftwerkbetreibern, die ihren Angestellten bei Dienstjubiläen einen Blumenstrauß in die Hände zu drücken pflegen. Eine Kundin holt einen Blumenstrauß ab. Man solle doch nicht so dumm tun wegen diesen Kraftwerken, sagt sie. Sie sei froh, dass ihre Söhne dort Arbeit gefunden hätten. Ihr gefalle gar der Blick auf den Kühlturm in Leibstadt und seine mächtige Dampffahne, die daraus aufsteigt.
Ich hätte die beste Lust, jetzt sie heizen und die Fotos zu zeigen, wenn ich auf dem Balkon bin. Und die Sonne scheint so wunderbar in Waldie und der Dampf kommt unten nur. Da haben natürlich die Deutschen keine Freude, aber die wollen keine Freude, das ist schon auf unserem Boden. Wunderbare Fotos gibt das. Hey, ein Traum, da musst du nicht auf die Malediven. Hey, ich mache so viele Trauerkärtchen von dem. Dann ist es so orange-gel hinten beim Wald.
Wer beim Blumenladen nach rechts in den Kommendeweg einbiegt, gelangt zunächst auf einen kleinen Platz mit Läden und Restaurant, bevor der Kommendeweg sich weiter hinten verengt, wo es zum Regionalspital und zur Kirche geht.
So, und einen großen Zug,
ne? Ja.
In der Bäckerei gleich neben dem Restaurant Sonne treffe ich auf einen Spezialisten für Gartenbau, unterhalte mich mit ihm. Nicht über die Vorteile der Sonnenenergie, sondern über Regen. Der Mann bietet Trennsysteme an, mit denen das Regenwasser aufgefangen und genutzt werden kann, statt in die Kanalisation zu fließen.
Wenn Sie denken, wir haben pro Quadratmeter 1200 Liter Wasser. Und dann leiten wir die Kanalisation in die Aare, dann muss aufbereitet werden. Und wenn man die Aufbereitung eigentlich gar nicht hätte, könnte man, wenn man gesamtschweizerisch hören, so denken, das grösste Atomkraftwerk anderweitig nutzen, braucht es kein Neues.
Die meisten Menschen aus der Region, die an dieser Kreuzung diesen Platz queren, setzen aber bei der Energieversorgung auf den bisherigen Weg.
AKWs, ich finde das eine gute Sache.
Strom ist wichtig und darum, ich denke, man muss neu machen.
Ich habe die gleiche Meinung wie er. Bis jetzt ist ja noch nie etwas passiert und das ist sicher gut.
Ich denke mir, es gibt gar keine grosse Alternative neben der Atomenergie. Ich meine, wir haben auch ein Forschungszentrum in der Nähe. Die versuchen ja jetzt aus Gülle neue Energie zu entwickeln. Also ich denke mir, es ist schon etwas im Umbruch. Aber ich weiss nicht, ob der Umbruch so schnell stattfindet.
Wenn die Temperaturen immer der Weg zunimmt, dann kommt dann nachher die Aircondition, dann brauchen wir nur noch... Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Strom wir nachher noch brauchen, oder? Alles zusammen kann man sicher nicht ersetzen. Und das Wasserkraftwerk, also die Grünen tun da überhaupt immer ein bisschen blöd, oder? Klar, es wird zum Beispiel ein Baselbiet unter dort, dass sie dort einen Haufen Solar machen. Aber da, ich weiss nicht, oder? Die sollen da mal etwas bringen, aber sie haben ja nichts Richtiges, oder?
Die AKWs von Betznau und Leibstadt zählen zu den grössten Arbeitgebern in der Region. Soziale Arbeitgeber seien sie, die gute Löhne bezahlten. Sie entrichten ihren Standortgemeinden hohe Abgeltungen, liefern weitum Fernwärme. Aussteigen? Nein.
Das Problem ist auch, wenn wir es nicht machen mit der Kernenergie. Der Abfall, den wir heute haben, haben wir schon. Also müssen wir den lösen. Und ob wir jetzt ein paar Kilometer ins Endlager tun oder weniger, habe ich das Gefühl, dass da irgendetwas stört.
Den Gartenbauer, der Regenwassertrennsysteme einrichtet, würde es stören. Stufenweise aus der Atomkraft aussteigen, ist seine Forderung.
Sicher nicht ersetzen, sondern grundsätzlich anders denken. Nicht mehr und noch mehr und noch mehr. Wenn Sie einen Lohn haben, ein bestimmtes Einkommen, müssen Sie mit dem auskommen. Sie können nicht einfach zum Chef und sagen, ich muss mehr haben oder ich muss mehr haben, sondern das Umdenken muss stattfinden.
Das findet auch eine junge Frau hinten bei der Kirche. Aber wer dies so offen sagt, gehört hier zu einer Minderheit.
Ich denke, wer dagegen ist, spricht es nicht gross aus. Weil man schon aneckt, wenn man sagt, es braucht kein neues Kernkraftwerk mehr in der Region. Die Angst ist da, weil die Arbeitsplätze damit zusammenhängen, oder? Darum getraut sich wahrscheinlich auch niemand gross etwas zu sagen. Weil praktisch jeder Familie noch irgendjemand ist, der in so einem Kraftwerk arbeitet.
Aber auch alternative Energien böten Chancen auf neue Arbeitsplätze, glaubt sie. Wie hält sie es aus, dieses Leben so nahe und zwischen den Kernkraftwerken?
Man arrangiert sich damit, ganz klar. Sie sind jetzt einfach da und sie sind zum Teil schon länger da wie ich. Ja. Ich kann nichts dagegen machen. Ausser eben keine neue mehr bewilligen.
Die Reportage aus Leukern von Marcel Jäcke. Nächste Woche stehen wir nochmals an einer Kreuzung, und zwar in Zürich, mit Blick auf eine reformierte Kirche und eine Moschee mit Minarett und mit einer jüdischen Synagoge in der Nähe. Wir fragen nach, wo bei der Integration der Schuh drückt.